befindet sich im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, das ist ein echt schweres Stück Arbeit, wenn den jemand lesen will. Und wenn jemand alle Parallelstellen lesen will, die im Hebräerbrief stehen, dann ist er wahrscheinlich ein Jahr beschäftigt. Weil da gibt es zu jedem ganz, ganz viel. Wir beschäftigen uns mit dem Schluss. Und es ist mit Briefschlüssen ja so eine Sache. Ich weiß nicht, wie bei Ihrer Post daheim das ist. Lesen Sie noch die Briefschlüsse? Mit freundlichen Grüßen. Lesen Sie das noch? Oder hören Sie meistens schon vorher auf? Weil das so, kommt ja immer, tausendmal. Ob es um Spenden geht, ob es das Finanzamt ist, ob es eine Rechnung ist, mit freundlichen Grüßen. Bei der dritten Mahnung wird es dann vielleicht gezeichnet. Aber ansonsten, das liest man oft gar nicht. Immer wieder kriege ich Briefe, bei denen ist mit freundlichen Grüßen, dann steht der Name drin und steht rechts daneben, nochmal von Hand geschrieben, lieber Gruß auch, dein Manfred. Oder lieber Gruß auch. Dabei steht da rechts eigentlich schon der Name. Ja, das steht da daneben, weil der Briefeschreiber sagen will, hey, das ist mir ganz ernst mit dem, was ich hier am Schluss schreibe. Das ist nicht nur Floskel. Unser Briefschluss vom Hebräerbrief, das möchte ich so sagen, ist wie wenn jemand so in diesen normalen Briefschluss, die Gnade sei mit euch allen oder so, das ist ein normaler Briefschluss jener Zeit, noch was Besonderes reinsetzt. Und das sind die Verse 20 und 21 des 13. Kapitels. Und ich muss gleich sagen, da ist ziemlich viel drinnen. Mehr, als ich heute Morgen schaffe. Keine Angst also. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Segne uns dies schwere Wort, Herr. Amen. Der mache euch tüchtig. Das ist das, was wir beim ersten Mal lesen, neben diesen ganzen vielen Ausdrücken hängen geblieben ist. Der mache euch tüchtig. Dann habe ich das nachgeschlagen, was das heißt. Tüchtig machen zu allem Guten, Gottes Willen zu tun. Was dieses tüchtig machen im Urtext heißt, dieses Katartizo für die griechischen Freunde, das heißt so viel wie ausrüsten. Oder es wird auch benutzt, wenn man zum Beispiel sagt, dass Fischer ihre Netze flicken. Der bringe in Ordnung, mache das richtig. Oder die Mathematiker benutzen dieses Wort tatsächlich auch. Schon im alten Griechenland gab es nämlich Mathematiker. Die nahmen das Wort immer, wenn es darum ging, von einer Geraden zu sprechen. Dass etwas gerade gemacht wird. Also es geht um heute um das, dass Gott uns gerade machen möchte, nicht krumm. Dass Gott uns tüchtig, das heißt, machen möchte, dass er die Dinge in Ordnung bringen will und dass er uns ausrüsten will. Wenn ein Feldherr kein Heer und keine Ausrüstung hatte, dann nahm man dieses Wort. Gott soll uns also ausrüsten. Ich weiß nicht, sind Sie heute Morgen hier, damit Gott Sie ausrüstet? Sind Sie hier, damit Gott Sie gerade macht, weil Dinge krumm sind? Und in der Welt ist ziemlich viel krumm, wenn man ehrlich ist. Und manchmal auch bei uns. Sind Sie hier, um Dinge in Ordnung bringen zu lassen? Wenn das so ist, dann habe ich etwas Gutes für Sie. Also nicht ich, sondern eigentlich Gott. Denn der Text als solches, der davor steht, macht klar, dass wir einen Gott haben, der genau das tun kann und tun will. Da, wo wir krumm sind, will er uns gerade machen. Da, wo wir Löcher haben, wie ein Fischernetz, will er sie flicken. Da, wo wir Dinge nicht in Ordnung haben, will er sie in Ordnung bringen. Der Hebräerbrief erzählt jetzt überhaupt nicht in diesen zwei Versen, wie Gott das macht. Da könnte man jetzt ja auch einen großen neuen Brief beginnen. Er hat aber vorher, 13 Kapitel lang, erzählt, wie Gott das macht. Jetzt könnte ich mit Ihnen diese 13 Kapitel durchgehen. Ich empfehle Ihnen ein anderes, lesen Sie es. Mal zu Hause in Ruhe. Und Was er aber macht, ist, er fasst in seinem ersten Vers, in dem Vers 20, nochmal zusammen, wie er das sieht, wie Gott das macht. Und ich versuche da jetzt ein paar Sachen rauszupicken. Ich sage ehrlich, es ist nicht komplett. Aber das Erste, was auffällt, ist, Gott macht das, weil er ein Gott des Friedens ist. Da steht, der Gott des Friedens mache euch tüchtig. Ein Gott des Friedens. Vor langer, langer, langer Zeit gab es einen jungen Mann, der in einer Kelta unterwegs war und dort seinen Weizen drosch. Bibelkenner erkennen ihn vielleicht, Gideon, Richter 6. Und er war da und bekam Besuch bei seiner Geheimarbeit. Er musste geheimarbeiten, weil so viele Feinde im Land waren, dass er nicht wusste, wie es gehen soll. Und er bekam Besuch von einem Engel des Herrn, aber er erkannte den Engel des Herrn nicht. Also die kommen nicht immer mit Lichtschwert und so. Die kann man nicht erkennen. Und er saß da und sagte, der Friede, der Herr sei mit dir. Und dann brummelt der Gideon so vor sich hin, der Herr sei mit mir, ja, der Herr sei mit mir, das sagst du so. Aber weißt du, davon ist überhaupt nichts zu spüren. Unser Volk ist unterdrückt. Es gibt so viel Unrecht auf dieser Welt. So viel ist es nicht in Ordnung. Wenn der Herr mit uns wäre, dann müsste es doch ganz anders bei uns aussehen. Also, und er brummelt und brummelt und brummelt. Und dann kommen diese ganzen Standardsätze, die ich auch oft zu hören kriege. Dieses, wenn Gott, dann müsste doch. Wieso hat Gott das zugelassen? Wieso dies erlaubt? Wieso jenes? Und während er das noch alles so vor sich hin brüttelt, naja, bringt er dem Fremden aber dann doch etwas zu essen und zu trinken, im Grunde als Opfer. Und der Fremde lässt das Ganze auf geheimnisvolle Weise verschwinden, in Rauch aufgehen. Und genau wird gar nicht erzählt, wie das geht. Auf jeden Fall, danach ist der Fremde plötzlich weg. Und Gideon hat plötzlich etwas gemerkt. Oh Mann, ich mit meiner Bruttelei, ich mit meinem, wie Gott sein müsste und so fort. Ich bin soeben dem echten Gott begegnet. Und da wusste ich gar nicht mehr wohl. Mit einmal merkte er, wenn ich dem echten, dem lebendigen Gott begegne, dann bin ich da ein armes Würstchen. Dann bin ich eigentlich ein Nichts. Der könnte mich ungespitzt in den Boden einschlagen, wenn er aber mein Leben genau anguckt. Was mache ich denn mit meiner Zeit? Was mache ich denn mit meinem Geld? Was mache ich denn mit meinem Leben? Wie lebe ich denn? Wirklich überzeugend? Wirklich so, dass Gott sagen muss, hey, prima Junge, prima Mädchen? Nein. Und als Gideon das merkte, da dachte er, ich muss sterben. Das heißt immer, wenn man dem lebendigen Gott begegnet, das kann man nicht überleben. Und dann spricht Gott direkt zu ihm und sagt, Friede sei mit dir, du musst nicht sterben, denn ich habe etwas mit dir vor. Ich weiß, und frage ich jetzt mal, dass zwischen dir Mensch und mir riesige Abgründe, große Weiten sind, dass wir das nicht so eben zusammenkriegen, das weiß ich. Aber ich habe beschlossen, dass Friede zwischen dir und mir sein soll. Und daraufhin baut Gideon einen Altar und nennt diesen Altar Jahwe Shalom. Das verstehen Sie auch so, oder? Auch wenn Sie keine Hebräisch können. Jahwe Shalom. Der Herr ist Friede. Von da an ist das Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht, dass Gottes Thema der Friede ist. Der Friede zwischen uns Menschen und ihm. Der Friede aber auch zwischen uns Menschen ist sein Thema. So ist das nicht. Und dieses Thema zieht sich durch. Ich könnte jetzt über die Propheten sprechen, wo sie sich darüber streiten, was braucht es, dass Gottes Friede kommen kann. Wo manche sagen, Sünde ist ganz egal, friedlich ist Gott immer. Und die Propheten sagen, nein, es ist nicht egal. Wenn dein Leben von Gott nicht in Ordnung ist, dann ist da kein Friede. Tut mir leid, sagen die Propheten. Und dann geht ja alles den Bach ab. Alles geht unter, alles geht kaputt. Und dann kommt schließlich sehr viel später jeder Mann von Nazareth, Jesus. Nicht nur, dass er vom Frieden spricht, nicht nur, dass er für den Frieden grüßt. Er bringt Frieden. Menschen, die in seiner Nähe sind, merken plötzlich, ich bin von Gott angenommen. Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, merken plötzlich, dieser Gott will mit mir zu tun haben. Menschen kommen in völlig neue Geschichten hinein. Und wie endet diese Geschichte? Friedlich? Oh nein, gar nicht. Sie kreuzigen ihn, sie bringen ihn um, diesen Friedensboten Gottes. Er ist der Friedefürst, aber gesund. Aber sie haben ihn umgebracht. Und doch gelingt es ihnen nicht. Wie sagt der Hebräerbrief? Er hat den großen Hirten der Schafe und seinen Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt. Er hat ihn nicht im Tod gelassen. Gottes Friedensprogramm hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus von Nazareth, Jesus der Christus. Er hat ihn hervorgebracht. Wie begegnet Jesus als erstes den Jüngern? Er hat Ostergeschichten erst gelesen, 2 Wochen her. Er steht in Johannes 20 hin, kommt in den Raum, wo die Türen verschlossen sind, wo man Angst hat, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll, und sagt, Friede sei mit euch. Lukas übrigens sagt das Gleiche. Friede sei mit euch. Das war sein erstes Wort. Friede, schreibt Paulus, machte Jesus durch sein Blut am Kreuz für uns. Friede. Frieden mit Gott. Einen Frieden, in dem wir wissen dürfen, wir haben Vergebung, wir haben Liebe. Frieden, und das Erstaunliche ist, dieser Frieden ist nicht, jetzt müssen wir aufpassen, wir Frommen haben eine Gefahr, dass wir das so schön für uns und unser Seelenhäuschen sehen. Also jetzt habe ich Frieden mit Gott, ist alles gut, kann mich wieder in mein Sofa setzen. Tja, alles friedlich jetzt. Mir ist alle Schuld vergeben, alles ist gut. Dass ich Frieden mit Gott habe, das stimmt. Aber wenn ich Frieden mit Gott habe, dann hat dieser Frieden eine Eigenschaft. Er macht mich unruhig. Normalerweise sollte Frieden ja ruhig machen. Er macht mich unruhig, weil ich dann diesen Frieden auch weitergeben will. Diesen Frieden in die Welt hineinbringe und zu einem Friedensboten werde. Und das macht diese Botschaft des Evangeliums immer wieder mit Menschen. Ich habe gerade im neuesten Heft von unserer AMK, das neueste Gott, gelesen, von Elmar aus Kolumbien. Ein Mann, der bei den FARC-Truppen, das sind Guerillakämpfer, die ein eigenes, da vom Sozialismus kommen sie ursprünglich her, aber wie weit das noch sozialistisch ist, ist immer die Frage, die da Gewalttaten verüben ohne Ende. Und dieser Elmar musste sich verstecken vor der Polizei. Und da eingekesselt in einer Höhle hockend, nicht wissend, ob er davonkommt, hat er beschlossen, bevor die mich kriegen, nehme ich mir das Leben. Und in das hinein hörte er plötzlich eine Stimme. Gottes Stimme, tu es nicht. Ich habe was anderes mit dir vor. Und Elmar schreibt, dass ihm dann, oder erzählt, dass ihm dann, nachdem er im Versteck ausharrte, einen Bauer besucht hätte. Er selber sagt, einen Engel im Kleid eines Bauern. Der ihn versorgt hätte und ihn rausgeführt hätte. Und Elmar hat sein Leben danach diesem Christus überlassen. Und seither ist Elmar unterwegs in Kolumbien und will Frieden bringen. Frieden predigen. Sein Leben einsetzen dafür. Seine früheren FARC-Leute dürfen ihn nicht erwischen. Denn die hassen den Friedensbund. Denn sie zerstören die Pläne der Gewalttäter. Christen sind Friedensbund. Er ist ein Gott des Friedens. Er will Frieden machen. Das ist sein erstes. Um uns tüchtig zu machen, macht, brauchen wir Frieden mit Gott und will er Frieden hineinlegen. Aber er macht es noch durch 2 andere Sachen, ich habe es schon erzählt. Er macht es durch Jesus, den Hirten. Jesus, ein Hirte. Wer diesen Vers aus dem Hebräerbrief genau liest und Bibelkenner ist, ich weiß es ja nicht, ob man es so ist, also ich selber musste nachschlagen, ich bin nicht so ein guter Bibelkenner, obwohl ich sie schon ein bisschen kenne. Der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat. So einen ähnlichen Satz gibt es bei Jesaja 63, Vers 11. Da ist von dem Hirten Mose, den Gott aus dem Wasser heraufgeführt hat, die Rede. Das war Gottes erster Hirte für sein Volk. Dieser Hirte gab dem Volk im Namen Gottes Regeln. Er leitete sie, er führte sie, er zeigte ihnen, wie man richtig mit Gott lebt. Aber sie haben sich nicht dran gehalten, nicht drauf gehört. Und dann kam da immer wieder im Alten Testament diese Verheißung, einmal werde ich einen Hirten schicken, der werde ich sozusagen selber sein. Ich selbst will meine Herde weiden. Und das Neue Testament deutet jetzt dieses auf Jesus. Und Mose, der Hirte, hat dann das Volk in einen Bund hineingenommen. Es ist ganz seltsam, das Wort Shalom im Hebräischen und das Wort Berit, Bund, Friede und Bund stehen immer zusammen. Er hat einen Bund beschlossen. Und Mose sprengt dann Blut über das Volk, 2. Mose 24, und damit ist ein Bund geschlossen. Und jetzt im Neuen Testament sehen die ersten Christen Jesus, hören seine Geschichte, erleben seine Kreuzigung und Auferstehung und hören seine Worte. Dies ist das Blut des neuen Bundes. Trink dies. Lasst euch von diesem sozusagen hineinnehmen in einen neuen Bund. Wir haben nicht mehr Mose als Hirten. Wir sind nicht Leute des Gesetzes, sondern wir haben Jesus als Hirten. Wir sind Leute, die ein lebendiges Gegenüber als Herrn haben. Den großen Hirten nennt ihn Hebräer. Und erklärt uns hinten in vorderen Kapiteln, wie das alles funktioniert. Das kann ich jetzt nicht erklären. Wichtig ist nur, ich habe einen großen Hirten. Der Herr ist meine Hirte. Oder wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, da denken wir natürlich zunächst an Besitz. Mein. Nein, nein, es geht nicht um Besitz, es geht um Zugehörigkeit. So wie ich meine Frau sage, und es ist wirklich nicht mein Besitz, sondern es ist ein mir gegenüber, ein zu mir gehörender Mensch. Der Herr ist meine Hirte, das heißt, ich gehöre zu ihm und er zu mir. Wir dürfen mit Gott in einer lebendigen Beziehung sein, jeden Tag neu. Ein Hirte, der für uns sorgt. Und das Letzte, daher muss ich jetzt auch kommen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe und seinen Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des Bundes. Ein Wort habe ich noch nicht erklärt. Unseren Herrn. Gott will unser Herr sein. Haben Sie das? Wollen Sie eigentlich, dass Gott Ihr Herr ist? Wir Christen sagen, Jesus ist mein Herr. Aber wollen wir das auch? Was heißt denn das eigentlich? Das kommt aus der antiken Welt. Ja, da sagte man das von einem Diener oder Sklaven, der jemandem tatsächlich gehörte und zu jemandem gehörte. Der Herr ist mein Herr, das heißt, ich stelle mich unter ihn drunter. Stehen Sie mit Ihrem Leben unter diesem Herrn oder drüber? Was meine ich damit? Drüber heißt, ich bestimme, wann und wo und wie er mal ein bisschen was in meinem Leben sagen darf und wo nicht. So wie eben so bestimmte Bereiche werden genommen. Oder ist er mein Herr? Das heißt, er bestimmt über mein Leben. Und durchdenke ich und durchlebe ich die Dinge in diesem Blick? Höre ich auf seine Weisung? Bin ich bereit, mich von ihm verändern zu lassen? Bin ich bereit, alle meine anderen Identitäten, ein furchtbares Wort, darunter zu stellen? Also ich bin zwar Deutscher, das bin ich natürlich auch gerne, aber ich bin zuerst Christi. Das heißt, zuerst gerufen, in seinem Namen mit Menschen umzugehen und nicht als Deutscher. Ich darf Deutscher bleiben, keine Frage, aber ich bin zuerst Christ. Ich bin nicht zuerst irgendeiner Partei zugehörig, sondern zuerst Christi. Ja, selbst in meiner Familie steht er eigentlich an erster Stelle. Achtung, er will heile Familien, brauchen Sie keine Sorgen machen. Aber ist er mein Herr? Für den Hebräerbrief war das Voraussetzung, um tüchtig zu werden. Gott, der Frieden schafft. Gott, der mir ein Hirte ist und ein Herr ist. Der soll mich tüchtig machen. Tüchtig machen, in Ordnung bringen. Die Dinge schaffen. Er schafft, er tut. Jetzt ist das Spannende, was ist eigentlich unser Job? Laut Hebräer. Was haben wir eigentlich zu tun? Der Hebräerbrief drückt alles als Wunsch aus. Und wir haben eigentlich nichts zu tun. Gott mache tüchtig, Gott schaffe in uns, Gott sei Ehre, Gott hat gemacht. Es ist gar nicht Ihre Sache, dass Ihr Leben Gott gefällt, sondern es ist seine Sache. Alles, was Sie tun können und müssen, ist, sich auf ihn ausrichten, auf ihn hören. Auf ihn hören und sein Wort ernst nehmen, immer wieder aufs Neue. Hinhören, hinschauen, Vertrauen wagen. Den Rest macht er dann schon. Wie? Vielleicht kommen Sie in dieser kommenden Woche vom Unglauben zum Glauben. Da hat er dann was geschafft, weil Sie ihm zugehört haben. Vielleicht bekommen Sie einen neuen Auftrag diese Woche. Irgendein Wort, das Sie hören und sagen, da muss ich hin, das muss ich tun, das ist meine Sache. Vielleicht sogar einen neuen Lebensweg. Vielleicht bekommen Sie auch nur in all Ihren Lines des Lebens hinein ein Ja. Dass Sie Ja sagen können zu einem schweren Weg. Vielleicht werden Sie gerufen, in seiner Gemeinde etwas zu tun. Vielleicht bekommen Sie auch einfach nur den Trost, dass wer auch immer Sie sind und wo auch immer Sie sind, Sie von ihm geliebt werden. Und er auch vergibt, wo wir schwach sind, wenn wir nur uns auf ihn ausrichten. Immer zu ihm wiederkommen. Jeder Gottesdienst bei uns endet mit einem Segen. In diesem Segen ist der Moment, wo ich mich jedes Mal neu als Christ drunter stellen kann oder nicht. Was heißt das? Sage keiner, Ja, ich sage mal, mit den leeren Händen stehe ich vor dir. Ich habe nichts zu bringen, Gott. So doll ist das alles nicht. Also bei mir nicht. Aber ich glaube, dass du was schaffen kannst in meinem kleinen Leben. Dass du aus mir einen Boten des Friedens machen kannst. Einen Menschen machen kannst, der anderen den Weg weist, der anderen zur Seite steht, der tüchtig wird in allem Guten. Und das wünsche ich Ihnen, dass wenn Sie nachher den Segen zugesprochen bekommen, Sie es einfach mitnehmen, die Gewissheit, Gott möchte Sie tüchtig machen, zu allem Guten, seinen Willen zu tun. Und er schafft in uns, was ihm gefällt. Amen.